Ja, wir kommen so langsam, aber sicher, so gegen das Ende von dieser Geschichte. Das hat schon ein paar Episoden, aber merkt langsam gegen das Ende zu. Zuletzt haben wir das Leben angeschaut und die Entwicklung der Juden in der Gefangenschaft von Babylon. Und es ist so, dass dann etwa 20 Jahre, nachdem der Tempel zerstört war, ist der grosse König Nebukadnezar gestorben. Irgendwann stirbt jeder mal, auch der König. Und 23 Jahre nach seinem Tod ist dann das Reich so geschwächt gewesen, dass es erobert worden ist von den Persern. Der Perserkönig Kyrus hat da die Macht übernommen, hat das Reich erobert. Er hat Meder und Perser zusammengeführt zu einer starken, zu einer starken Einheit und hat dann die Babyloner mögen, hat sie mögen überwinden. Und der Kyrus, das ist ein weiser Mann gewesen. Weil er hat nicht voller Gewalt dann die Länder überrannt, sondern nachdem er es besiegt hat, ist er barmherzig zu diesen Städten. Und er hat sogar den Leuten ihren Glauben gelassen, die Religion gelassen. Weil durch das hat er sie mehr gewinnen können. Also durch die Barmherzigkeit. Er hat es weniger rebelliert nachher. Er war eigentlich noch ein Weiser. Auf jeden Fall hat er dann Babylon erobert. Und jetzt lesen wir im Buch Esra, im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 3. Dort heisst es: Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyrus, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Also, man merkt, dass es manchmal ein bisschen übertrieben. Das ist ja nicht der ganze Globus gewesen, aber es ist einfach das Weltreich gewesen zu dieser Zeit und er ist ganz unbescheiden gewesen und hat gefunden, das ist jetzt einfach alles. Und dann heißt es weiter: Nun hat er selbst, also Gott, mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch auf seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Es ist interessant, dass Gott einem ungläubigen Heidenkönig den Auftrag gegeben hat, sein Volk zurückzuschicken und sogar den Auftrag auch gegeben hat, den Tempel neu zu bauen. Und Israel ist jetzt frei gewesen und auch beauftragt. Aber Gott beides, frei und beauftragt. Sie sollen jetzt das Haus wieder aufbauen, und zwar auf dem Tempelberg, dort, wo es vorher gestanden ist. Und das ist natürlich ein grosser Moment gewesen, die Geschichte von Israel. Viele haben darauf geplant, haben darauf gewartet. Und sie haben ja gewusst von Jeremia her, vom Jesaja her, die Prophezeiung, dass sie 70 Jahre wird sein, die Gefangenschaft. Und man kann jetzt ja sagen, ja, im Jahr 586 ist der Tempel zerstört worden. Und die Rückkehr, also die Ausreise, kann man ungefähr auf das Jahr 538 legen. Und das sind aber nicht 70 Jahre. Wie muss man jetzt die rechte 70 Jahre? Es gibt so die verbreitete These, dass man die 70 Jahre so rechnen kann, dass eigentlich im Jahr 586 vor Christus ist der Tempel zerstört worden und im Jahr 516 vor Christus ist er wieder fertiggestellt gewesen. Das sind 70 Jahre. Dass eigentlich der Tempel so ein bisschen der Maßstab ist, und so kommt man eigentlich auf die Zahl. Und so wie auch die Phase von der Wegführung aus Jerusalem, aus Israel, es sind auch drei Phasen gewesen, so ist auch die Rückkehr ins Land, ist auch in drei Phasen verlaufen. Und zwar ist das so ein bisschen eine Übersicht. Phase 1 ist eben in dem Jahr gewesen, wo ich schon gesagt habe, 538 vor Christus, mit dem Serubabel. Er war der Anführer gewesen. Der König Kyrus hat das veranlasst. Phase 2 kommt dann das nächste Mal dran bei uns, ist der Esra. Er ist 80 Jahre später erst, ist er dann zurückgekehrt, unter dem Artaxerxes. Und Phase 3 ist dann 13 Jahre nach dem Esra gewesen, der Nehemia. Er, der dann auch ja die Stadtmauer aufgebaut hat. Und auch unter dem Artaxerxes. Also das ist noch gut, wenn man das weiss, oder? Es ist in drei Phasen ist das gegangen. Auf jeden Fall ist dann der lang ersehnte und erflehte Moment da gewesen, dass das Volk zurückkönnen. Und der Kyrus hat nicht nur den Befehl gegeben, dass sie zurück sollen, sondern er hat auch materielle Hilfe Ausrüstung hat er bereitgestellt. Und hat es noch gut gemacht. Er hat nämlich den Nachbarn befohlen, sie sollen allen zurückkehrenden Juden, also den Nachbarn von den Juden, sie sollen diesen zurückkehrenden Juden sollen sie Gold und Silber geben und Vieh und Gaben für den Tempel. Das hat er einfach befohlen. Und wisst ihr was? Die hat das gemacht. Ja, stell dir das mal vor, das heißt, bei uns würde der Bundesrat sagen, ja, da wird Nachbar, jetzt geben wir denen etwas von ihrem Vermögen. Ich dachte, hey, weißt du was, würde mir sagen, oder? Die haben das gemacht, die haben gefolgt, das ist ja enorm. Und übrigens, mich erinnert das an ein ähnliches Ereignis. Hat jemand eine Idee, wo das ganz ähnlich schon mal passiert ist, dass Nachbarn, ja, Monika? Ja, genau, das ist genau das gleiche passiert, oder? Und dort ist es ja wie eine Entlöhnung für den Sklavendienst. Und genau, eigentlich ist es überhaupt, es gibt Parallelen. Oder Auszug aus Ägypten, Exodus, und jetzt der Auszug aus Babylon, also Persien. Nur, dass nicht das ganze Volk ausgezogen ist. Aber auch die zurückkehrenden Juden sind sehr grosszügig gewesen. Die zurückgegangen sind, sie haben nämlich für den Tempelbau 500 Kilo Gold gespendet und dazu 3000 Kilo Silber und 100 Gewänder für Priester haben sie gespendet. Und der Kyrus hat dazu alle Tempelgeräte ausgraben oder an Feuer holen lassen in der Schatzkammer, die Tempelgeräte, die Nebukadnezar gestohlen hat. Das waren 5400 Geräte gewesen, wo dann der Kyrus am Zerubabel übergeben hat. Und der Zerubabel, der hat die Mission geleitet. Und es ist wirklich interessant, wie da auch wie gesagt wird, dass er die Mission sehr gewissenhaft geführt hat. Man hat das alles aufgeschrieben, was er da bekommen hat, und hat es dann auch wieder abgeliefert entsprechend. Und der Zerubabel war der Statthalter von der Provinz Judäa. Er ist eingesetzt worden für das. Und er selber hat königliches Blut gehabt. Er hätte König werden können. Er wäre wahrscheinlich König geworden, wenn jetzt Israel nicht von den Persern bzw. von den Babyloniern überrannt worden wäre. Weil sein Grossvater war der Joachim, der zweitletzte König von Juda. Und jetzt ist er immerhin Statthalter gewesen. Und so ist im Jahr 538 eine Gruppe von etwa 50'000 Juden zurückgekehrt in ihr Land. Und wir sehen das von Babylon aus, die obere Route nimmt man an, das war, wo der Zerubabel zurückgegangen ist. Dann die untere Route ist dann die, wo man dem Esra zuschreibt und dem Nehemiah. Aber man sieht bis auf Aleppo auf, das ist ja heute auch noch das Thema, weil es dort Christenverfolgung ist und IS angreift, da oben. Genau. Und eigentlich ist die Zahl eher ein bisschen bescheiden. Man denkt, dass man von einem ganzen Volk redet, wo könnte zurückkehren, 50'000. Man kann davon ausgehen, dass viele von den Juden lieber im sicheren und beschützten, wirtschaftlich beschützten Medo-Persien bleiben wollen. Viele sind ja dort auf die Welt gekommen und die haben Israel, Jerusalem gar nicht selber gekannt und haben vielleicht durch das auch nicht so einen riesen Drang gehabt. Aber ich denke, in manchen Fällen kann man schon sagen, dass es ein Ausdruck von geistlicher Lauheit war, weil wir müssen schon sehen, wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, in den Übungen, dass Jerusalem mit dem Tempel, das ist das absolute Zentrum von ihrem Glauben. Also das gibt nichts anderes, wo dem irgendwie könnte einen Ersatz geben. Zu der Rückkehr haben auch Priester gehört und Leviten. Und es heisst, dass dann von den Leviten einige sind Sänger gewesen, andere Torhüter. Und die sind zum Teil noch nie in Jerusalem gewesen, noch nie im Tempel gewesen, aber sie sind Sänger gewesen und Torhüter. Einfach weil ihre Eltern oder ihr Vater schon gewesen ist, haben sie das wie vererbt. Und die haben das wahrscheinlich auch zuerst müssen lernen oder vielleicht haben sie das dort schon gelernt gehabt. Genau. Und übrigens, man hat auch müssen einen Stammbaum können ausweisen als Priester. Man muss auch sagen, das ist mein Stammbaum und dann hast du nur Priesterdienst tun. Sie hat zum Teil Leute gehabt, die gesagt haben, ich bin Priester, aber sie haben es nicht können ausweisen, dann haben sie nicht können. Sie haben nicht können Priesterdienst tun oder da. Sie haben es auch genau genommen. Und da sind sie in Juda angekommen und der Zerubabel hat seinem Volk dann, also den Leuten, hat er 6 Monate Zeit gegeben, um sich so ein bisschen einleben. In ihren Ortschaften, die sind nicht alle in Jerusalem gewesen, die haben sich dann wahrscheinlich wieder dort niedergelassen, was vorher gewesen sind. Sie haben Zeit gehabt, um ein bisschen Unterkünfte zu bauen und dann heisst es, sie haben sich versammelt wie ein Mann in Jerusalem. Dann sind sie aufmarschiert. Und in dieser Zeit war der Josua Hohepriester gewesen, mit dem Zerubabel zusammen, hat er da die Leitung gehabt. Und jetzt haben sie angefangen zu bauen. Und zuerst haben sie vom Tempelberg den Altar aufgebaut. Der Altar, der Ort, wo sie Gott haben können und wollen Opfer bringen. Das war eigentlich wie so ein bisschen der Anfang gewesen. Und gerade die Opfer, gerade die Sündopfer, sind eigentlich, das ist wieder der Schlüssel und der Kern gewesen vom jüdischen Gottesdienst. Das Sündopfer, das um Vergebung geht, endlich haben sie wieder können um Vergebung bekommen. Das war ganz gewaltig. Aber auch Dankopfer sind wichtig. Oder Brandopfer. Beim Brandopfer haben sie den toten Kadaver oder den toten Körper vom Tier ganz verbrannt. Als Zeichen von der totalen Hingabe. Weil bei anderen Opfern haben wir zum Teil auch noch Fleisch gegessen, aber bei den Brandopfern alles verbrannt. Die totale Hingabe. Und von da weg haben sie den täglichen Opferdienst wieder eingeführt. Sie haben wieder können, durchführen. Genau. Das erste Mal seit Jahrzehnten ist das wieder möglich gewesen. Das war für die Juden etwas ganz, ganz Spezielles gewesen. Und sie haben dann die Einweihung vom Altar auch gefeiert, mit einem wöchigen Fest, mit dem Laubhüttenfest. Und dann haben sie euphorisiert weitergemacht. Sie haben angefangen, das nächste Bauvorhaben anzupacken, nämlich den Tempel selber. Und zuerst mussten sie dann planen, sie mussten Material beschaffen und das hat sieben Monate gedauert. Sieben Monate, bis sie dann im zweiten Jahr vom zweiten Monat von ihrer Rückkehr angefangen haben. Hat sie können anfangen, sie haben übrigens auch wieder das Holz, das sie hatten, aus dem Libanon kam, das Zedernholz, wie zur Zeit von Salomo, das sind sie auch gegangen. Und dann haben sie zuerst das Fundament gelegt vom Tempel. Und als das Fundament fertig war, haben sie wieder ein Fest gemacht. Die machen es schlau, das sollten wir auch mitmachen. So Zwischenetappen feiern. Nicht erst, wenn man das Gefühl hat, wenn wir ganz am Ziel sind, sondern wie so Zwischensieg feiern. Und sie haben einen Dankgottesdienst gemacht. Trompeten, Zimbeln haben sie bedient und gejubelt, Dankeslieder gesungen. Das heisst ja im Esra 3,11b. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Die haben mega Freude gehabt. Und das ist rausgekommen, oder? Das ist nicht so ein Verhaltens-Sing-Song, sondern die haben es rausgelassen. Es war emotionale Feier. Es heisst, viele haben gejubelt. Auch andere haben, denke ich, auch Tränen gehabt vor Rührung. Aber es heisst dann auch, die einen haben laut gebrüllt. Und zwar darum, weil sie realisiert haben, den neuen Tempel, den wir jetzt bauen, der ist ein Schatten vom Salomos im Tempel. Der kann nicht einmal annähernd daran an. Darum sind sie auch traurig gewesen. Irgendwo hat das auch mitgespielt. Und ich habe gefunden, eigentlich ist es ja bei uns ähnlich. Wenn wir mit Jesus Wagnis eingehen, wenn wir so richtig voll auf seine Karte setzen, dann ist es auch heute noch so, dass Emotionen im Spiel sind. Also da kann man sich freuen oder man kann mega enttäuscht werden. Oder wenn man sich so zurückhaltet und sich so selber schützt, dass man ja keine Enttäuschung erfährt, dann gibt es auf der anderen Seite auch weniger Freude. Und dort, wo man sich freut und offen ist, eben, da kann man auch mal einen Tiefschlag einstecken. Und es ist ein Teil des Glaubenslebens. Vor allem eben dort, wo man so richtig fürchtet geht mit ihm. Jetzt, wenn wir uns so im sicheren Vorgärtchen bewegen, dort, wo wir es im Griff haben, dann erleben wir meistens nicht so viele Emotionen. Dann ist es doch, ja, mal, es ist okay und so. Aber die Rückkehrer, die haben so viel auf sich genommen. Die haben viel riskiert. Und jetzt in dem Fall haben sie dann die meisten ganz viel Freude erleben. Und ich denke, man sollte vielleicht sogar auch da mal ein bisschen sich selber beleuchten, hinterfragen. Wenn unser Glaube schon lange so richtige Emotionen mehr hervorgebracht hat, so Freude oder eben vielleicht auch negative, dass wir uns hinterfragen, ja, bin ich eigentlich noch offensiv mit Jesus dran? So richtig offensiv? Oder bin ich in einem verhaltenen Christsein, wo von mir sicher geht? Auf jeden Fall, die Euphorie der Juden haben dann schon bald einen Dämpfer bekommen. Wie könnte es anders sein? Dass nämlich dann die Pfinden aufgekreuzt sind. Und sie haben zuerst so sich einschmeicheln als Helfer. Sie haben sich angeboten, wir helfen euch auch und so. Es ist doch toll, was ihr macht. Aber das war ein Mischvolk, das da gekommen ist, die Pfinden. Das war ein Mischvolk. Die Samariter, also später, sie haben es als Samariter bezeichnet. Die Mischung aus den Überresten vom Nordreich und den Assyrer, die dann sich vermischt haben. Und die Juden haben natürlich gesagt, ihr seid unrein. Mit euch wollen wir, also, sie haben es so gesagt, aber sie haben nichts zu tun mit denen. Und haben den Tempel selber bauen, weil sie den Auftrag hatten. Und dann haben natürlich dann die Finden die Taktik geändert. Und sie haben alles gemacht, um die Juden von ihrem Vorhaben abzubringen. Sie haben sie entmutigen. Und sie haben auch Leute bestochen und haben Erfolg gehabt, leider. Sie wollten den Bau behindern und es ist ihnen gelungen. Durch Intrigen, durch anhaltende Entmutigung. Irgendwann hat es durchgeschlagen. Und es heisst dann da im Esra 4, Vers 24, Ich kann es fast nicht verstehen, aber es ist so rausgekommen, die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem kam zum Stillstand und ruhte bis zum zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius von Persien. Und jetzt müssen wir schon etwas sehen, dass auch da können wir eine Parallele in unser Leben ableiten. Nämlich auch bei uns gibt es Widerstand. Wenn wir Gottes Auftrag erfüllen, dann haben wir böse Macht, die uns entgegenstehen. Böse Macht, die gegen Gott sind, die gegen sein Volk sind, das ist immer da. Aber vor allem dort, wo wir aufstehen und etwas bewegen, dort kommt es noch viel mehr entgegen. Das kann sein in zweifelhaften Bündnissen, die uns angeboten werden. Man denkt, oh, das ist jetzt menschlich gesehen extrem eine Chance, aber es wäre ein zweifelhaftes Bündnis. Oder auch ungerechte Anschuldigungen. Ich habe auch gerade mit dem Kündigs, was bei uns war, haben sie mir erzählt, sie sind in der Zeitung öffentlich angegriffen worden, wegen etwas, was völlig nicht gestimmt hat. Ja, das ist krass. Das kann es einfach geben. Also wir müssen wie ein Stück weit rechnen mit so Taktiken. Und ich denke, wenn wir mit dem rechnen, können wir ein bisschen besser umgehen. Das ist, denke ich, auch noch schwer, ganz klar. Aber wir merken dann, wie es ist, wie ein bisschen normal von der Bibel her gesehen, dass das passieren kann. Weil es sagt ja sogar, der Paulus sagt es im Timotheusbrief, im 2. Timotheus 3, Vers 12. Dort heisst es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Also es ist nicht irgendetwas komisch, wenn wir eins an den Nagel bekommen. Wir können eher sagen, wir sind in einer Phase, die außergewöhnlich ist, dass wir keine Verfolgung haben. Aber ich meine, wir erleben natürlich Verfolgung ein bisschen auch im Zwischenmenschlichen, oder? Wenn wir abgelehnt werden und so. Das kann ja gleich passieren. Also es ist nicht etwas falsch, wenn das passiert. Oder wir glauben zu wenig. Sondern der Feind wird aufgescheucht dort, wo wir Vollgas geben. Und ich denke, das Zeug jetzt um Seralius herum, was sie erlebt haben, das geht ja genau in das Kapitel hinein. Und der Marco hat mir auch erzählt gestern, dass er wirklich, also er könnte mal ein paar Müsterli erzählen, das ist ja noch viel mehr gewesen, als wir erfahren haben. Bis dahin, dass er mit dem Auto unterwegs ist und schiesst einen Stein in die Frontscheibe rein, so ein Loch drin. Alles in dieser Phase rein. Also das ist wirklich krass. Ja, leider haben sie bei den Juden dort mal Erfolg gehabt. Die Juden haben sich zurückgezogen vom Tempelbau und sie haben angefangen, ja, sich ein bisschen ausweichen und dann auf ihre eigene Sache zu schauen, ihr eigenes Reich zu bauen, ihre eigenen Häuser zu dafferen und schön zu machen. Und ich habe mir schon überlegt, auch dort ist nämlich auch ein bisschen Gefahr, dass es eigentlich geht. Wenn es ein bisschen stürmt und so, dann wird es ein bisschen mühsam, dann ziehen wir den Kopf ein bisschen zurück und dann bleiben wir vielleicht gerade dahin und dann plötzlich kommt man, ja, wir haben eine Idee da, noch etwas zu bauen, für sich selber. Und weil, das hat mir einer gesagt, alle Menschen, auch alle Christen bauen das Reich. Die Frage ist einfach, welches? Bauen wir das Reich von Gott oder das eigene Reich? Aber ein Reich bauen tun wir alle. Die Arbeiten zum Tempelbau sind am Boden gelegen, trotz der erfolgreichen Rückkehr. Trotz der vielen Gelder und Gold, die sie mitbekommen haben. Trotz dem Bau vom Altar und dem Fundament. Trotz dem Zerubabel und dem Josua, diesen Führer. Sie haben aufgehört zu bauen. Und zwar ungefähr die Zeit, die ist 10 bis 16 Jahre gegangen. Was sie gebaut haben, was sie nicht mehr gebaut haben. Man kann es nicht ganz genau sagen, ab wann, man weiß nur bis wann, dass sie nicht mehr gebaut haben. Aber 10 bis 16 Jahre, das ist recht lang eigentlich, für das, dass sie mit dem Auftrag eigentlich zurückgekehrt sind. Und dann 16 Jahre nach dem Anfang der Bauarbeiten hat Gott zwei Propheten geschickt. Der Zerubab, der Sacharja und der Haggai. Und sie haben den Auftrag gehabt, das Volk zu drängen. Und zu ermahnen, sie sollen ihre Aufgabe wieder wahrnehmen. Im Haggai 1, Vers 4, da lesen wir, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Ist das so? Ist das in der Ordnung? Ist das okay? Er hat sie wieder ein bisschen herausgefordert und er hat dann weiter noch geredet, das können wir noch nachlesen. Er hat nämlich dem Volk gezeigt, aus dem Grund, habt ihr ganz viel gesät und nur wenig Ernte eingenommen. Das ist, Gott hat euch den Segen weggenommen. Das ist der Grund, weil ihr nicht mehr das macht, was er euch beauftragt hat. Und ich denke, das kann auch da wieder, es kann uns auch so passieren, dass es Gott mehr segnet, wenn wir mehr auf seine Karte setzen und mehr sein Reich bauen. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja, ich muss doch jetzt schauen für mich und so. Und dann, das haben vielleicht alle schon erlebt, oder? wo wir so ein bisschen auf Test rausgegangen sind und Gott hat es dann geschenkt, dass wir am Schluss irgendwie mehr gehabt, als wir eigentlich gedacht hätten. Auf jeden Fall haben Zerubabel und Josua die Botschaft verstanden und sie haben sofort wieder angefangen zu bauen. Sie hat angefangen und, wie könnte es anders sein, schon ganz schnell hat sich der Widerstand gekriegt. Nämlich, Finde haben einen Beschwerdebrief verfasst an König Darius von Persien. Er hat den König Kyros abgelöst, ist jetzt neu in die Macht gekommen. Und in diesem Beschwerdebrief ist gestanden, er soll doch jetzt den Tempelbau verbieten. Und netterweise haben die Beschwerdeführer auch noch die Argumentation der Juden angeführt. Das hätte jetzt, glaube ich, nicht sollen. Aber es ist gut, haben sie es gemacht. Sie haben nämlich geschrieben, dass der König Kyros scheinbar einen Erlass gemacht habe, dass sie den Tempel bauen sollen. Und der Darius hat dann nachgeforscht in den Archiv. Und tatsächlich, er hat den Erlass gefunden vom Kyros und hat gesagt, ja, hallo, wenn der das befohlen hat, dann gilt es. Und es heisst dann, im Esra 6, Vers 6, haltet euch, also hat das denen gesagt, haltet euch vom Haus Gottes fern. Es soll an seiner Stätte aufgebaut werden und ihr sollt den Statthalter und die Ältesten der Juden nicht an der Arbeit am Haus Gottes hindern. Und dazu hat er dann noch befohlen, sie sollen sogar aus der Steuereinnahme von der Region sollen sie das Ganze finanzieren. Und sie sollen jeden Tag die nötige Anzahl Tier und Lebensmittel bringen für die täglichen Opfer. Also sie haben nachher sogar mithelfen. Dort war der Zeitpunkt da, dass es dann gekehrt hat. Und dann kommt es noch ganz gut, oder er schließt dann da, lesen wir Vers 11, hiermit verfüge ich, jeder, der diesen Befehl missachtet, der soll an einen Balken, der aus seinem Haus herausgerissen wurde, geschlagen und aufgehängt werden. Sein Haus aber soll in einem Schutthaufen verwandelt werden. Also das ist eine rabiate Geschichte, oder? Auf jeden Fall, das war überzeugend. Und die Finder von Juda haben sich dann an den Befehl gehalten und die Bauarbeiten sind sehr zügig für sich gekommen. Und 4 Jahre später war der Tempel fertig. Also 4 Jahre später war der Moment da, wo der Tempel wieder da gestanden ist. Nicht in der gleichen Pracht, aber er war wieder da, in der gleichen Funktion. Und das war ein Mega-Moment, dass das kleine Häufchen, ja verhältnismäßig, ein kleines Häufchen von den Rückkehrern den Tempel bauen konnte und sie haben dann ein riesiges Einweihungsfest gemacht für ihre Verhältnisse. Es hat von der Art her am Salomo sein Fest geglichen, wenn er den Tempel eingesetzt hat, eingeweiht hat. Sie haben dort auch Tier geopfert, 100 Stier heisst es, 200 wieder, 400 Lämmer und 12 Geissböcke. Dann für den Stamm einen. Und man hat einfach gesehen, es war alles viel kleiner gewesen. Im Salomo haben sie 200 Mal mehr Tier geopfert. Und es hat sicher auch viel mehr Leute gehabt hier. Aber gleich, es war natürlich schon gewaltig gewesen. Schließlich haben sie es geschafft. Trotz dem Drohen, trotz den Entmutigungen der Finden, trotz den Jahren, wo sie hat nicht mehr geglaubt zwischendurch. Sie hat nicht mehr geschafft. Und sie haben wieder den Schub von Gott gebraucht, durch die Propheten. Und schließlich haben sie es geschafft. Und ich finde, irgendwo lässt sich diese Begebenheit extrem gut aufs Christenleben, auf das Gemeindeleben übertragen. Gott hat auch uns in unserem neutestamentlichen Glauben einen Auftrag gegeben. Und der gilt. Ich meine, bei den Juden hat er auch nach 16 Jahren noch gegolten. Obwohl sie dann so lange nicht gebaut haben, hat er auch noch gegolten. Und bei uns gilt er auch, ob wir jetzt den leben oder nicht. Und ich lese mal den Auftrag, wie es der Philipperbrief formuliert. Kapitel 1, Vers 27 bis 29. Da heißt es, sagt der Paulus zu den Philipper, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch nichts von den Widersachern erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ein Geschenk. Also Gott hat uns den Auftrag gegeben, das Evangelium in die Welt jetzt zu tragen. Und zwar, man könnte sagen, in die Welt jetzt zu leben. Oder? Mit Wort und Tat und Hand. Wir sollen für das Evangelium leben. nicht für unser Glück. Und was ich da ganz stark finde, wie er das betont, feststehen in einem Geist und mit einer Seele zusammen. Und das ist die Einheit. Oder wo wir bereit sind, uns ins Ganze einzufügen und unser Leben anzupassen zugunsten vom Ganzen, da können wir die Einheit leben, das mit einer Seele und einem Geist. Dann geht das. Und wir sollen das dann machen, dass wir wie eine Seele für den Glauben vom Evangelium kämpfen. Und gerade das Wort kämpfen, das ist ein intensives Wort. Der Paulus sagt nicht engagieren. Das ist ja so, das ist auch ein Wort, oder? Aber hey, kämpfen und engagieren, das ist hey, kämpfen. Könnt ihr mal schauen, wenn sie kämpfen, wenn der Bub wieder umrammelt. Die können wirklich schauen. Es gibt so eine Vorführung da hinten. Die geben alles. Die machen nicht etwas nebenbei, trinken so einen Schluck, die haben keine Zeit. Kämpfen, und ich meine, das ist ziemlich heftig. Und das passt nicht zu einem lauen Christ sein, so ein Mitläufer Christ sein eigentlich. Also im Prinzip jeder, der ein bisschen nebenher hüselt, im Glauben, und man sagt, du, wir müssen dir ein bisschen helfen auf die Sprünge. Natürlich, also muss ja dann schon angepasst sein, aber eigentlich, oder, jemand, der normal unterwegs ist im Glauben, der ist im Kämpfen. Natürlich nicht mit Füßen, das ist ja klar. Aber einfach in seinem ganzen Sein. Das ist ein Hauptauftrag, den wir haben. Das ist nicht irgendwie einfach nur eine Aufgabe, sondern im Prinzip ist das eigentlich der Sinn von unserem Leben. Das gilt für den Christen. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass man das nicht so leicht vergessen kann. Das sage ich nicht, aber trotzdem ist es eigentlich unser Hauptauftrag, unser Lebenssinn. Und auch da, nicht jeder muss auf der Tonne nur stehen und zu Bülach gehen predigen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das Evangelium kann in die Welt einleben kann. Also das Christsein ist kein Konsum. Oder Konsum, ich komme, um etwas zu bekommen, sondern ich komme, um die gute Nachricht zu leben von Jesus, um ausgerüstet zu werden, damit ich meinen Dienst tun kann. Und ich glaube, dass gerade wir als Gemeinde, wir hätten noch Potenzial, um gerade die Einheit noch mehr zu packen. Die Kraft der Einheit, für das zu leben und dann auch für den Glauben zu kämpfen. Und darum wollen wir zu denen gehören. Sage ich jetzt einfach mal so, ich hoffe, ich sage das auch in eurem Sinn, wir wollen zu denen gehören, die am Bau von der Gemeinde von Jesus mithelfen. Dort, wo er uns hergestellt hat. Wir wollen zu denen gehören. Und wenn wir merken, wir haben es vielleicht punktuell ein bisschen zurückgezogen, es gibt eine gute Nachricht. Wir können einfach umkehren. Wir können uns wieder melden auf der Baustelle. Sagen, hallo, du bist der Vorarbeiter, da bin ich. Was kann ich machen? Ja, ganz einfach. Und motivieren wir uns gegenseitig. Und helfen wir uns. Und so werden wir auch die Herrlichkeit von Gott auch noch mehr erleben. Amen.